Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben, basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Lyrische Beobachtungsstelle.
Rust oder Amerika war niemals great. Ein Text von Paul Clément. Haben Sie von dem Film Rust gehört? Bestimmt. Sie erinnern sich nicht? Okay. Vor 4 Jahren raste eine Meldung um den Globus. Beim Dreh eines Hollywood-Films erschoss Darsteller Alec Baldwin versehentlich die Kamerafrau Helena Hutchins und verletzte den Regisseur. Beides mit derselben Kugel. Zuvor hatte ein Regieassistent ihm das tödliche Requisit gereicht, mit der Versicherung, die Knarre sei ungeladen. Das war leider falsch. Im vergangenen Jahr folgte die juristische Aufarbeitung. Der Assistent kam mit einer Bewährungsstrafe davon, lediglich die junge Waffenmeisterin wanderte für 18 Monate in den Knast. Im gleichen Jahr wurde Rust fertiggestellt. Im Abspann liest man eine Widmung an die Verstorbene. Die Premiere fand auf dem Filmfestival im polnischen Torun statt, so wie Hutchins es gewünscht hatte. Und Regisseur Joel Souza bereute öffentlich, diesen Film je begonnen zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass es bei Dreharbeiten Tote gab. Die Filmgeschichte ist voll davon. So starb 1924 ein Catering-Koch den Hitzetod beim Dreh für Greed im Death Valley. 1991 wurde Regisseur Boris Sagal durch die Rotorblätter eines Hubschraubers tödlich verletzt, ebenfalls auf einem Filmset. Berühmtestes Beispiel ist freilich The Crow, Hauptrolle Brandon Lee, Sohn des legendären Martial-Arts-Kämpfers Bruce Lee. Beim Dreh verunglückte Lee tödlich, damit wurde der finstere Gothic-Streifen schon vor Fertigstellung zur Legende. Die Kassen klingelten und Sequels folgten, das war 1993. Bei Rust lief es umgekehrt. Nur der Set-Unfall hielt sich in Erinnerung. Beim Kinostart vor wenigen Wochen blieben die Kassen leer. Dabei ist der Film keineswegs misslungen. Im Gegenteil, er gehört zu den Höhepunkten in diesem schwachen Kinojahr. Ein Grund für den Misserfolg könnte im Genre liegen. Immerhin gilt der Western als ziemlich tot. Außerdem ist der Hauptdarsteller ein alter, weißer Mann. Ein toxischer Killer, der nichts bereut. Aber auch konservativen Filmfans bietet Rust wenig Freude. Schließlich handelt es sich um einen Anti-Western ohne positiven Gründungsmythos. Kein Make American History Great Again. Der Vergleich zu Michael Cimino's Heaven's Gate drängt sich auf. Der war ein schweineteurer Anti-Western von 1980. Sein Thema: wie Großgrundbesitzer in Wyoming kleinen Farmen das Land raubten. Wer sein Grundstück nicht verkaufen wollte, erhielt Besuch von Auftragskillern. Ein typischer Film der Spät-70er. Aber er kam zu spät. Kurz vor Kinostart wurde Ronald Reagan ins Präsidentenamt gewählt. Schlagartig wich der selbstkritische Zeitgeist einem neuen Patriotismus. Rambo avancierte zum offiziellen Vorzeigehelden. Regisseur Cimino, 2 Jahre zuvor mit dem Anti-Vietnam-Kriegsfilm The Deer Hunter hochgefeiert, ritt mit Heaven's Gate die damalige Produktionsfirma United Artists in den Bankrott. Rust hat ein ähnliches Problem. Set und Bildgestaltung weisen den Film ab der ersten Minute als Anti-Western aus. Das Wyoming der 1880er Jahre ist keine heimelige Ortschaft mit gemütlichen Saloons, Country-Musik und einem positiven Helden. Nein, die Kamera zeigt schlammige, von dunklen Wolken bedeckte Berglandschaften. Schneereste suggerieren Kälte, die Stadt ein paar wackelige Holzhütten, Zelte und natürlich ein Galgen. Die Einwohner feilschen um das Lebensnotwendige, heute würde man sie als White Trash bezeichnen. Im Mittelpunkt der Handlung steht der 13-jährige Waisenjunge Lucas. Der wohnt auf einer zerfallenen Farm, muss sich und seinen jüngeren Bruder versorgen. Als ein Wolf sich nähert, jagt Lucas ihn und erschießt versehentlich einen Farmer. Der Richter glaubt nicht an einen Unfall, da Lucas und der Erschossene zuvor im Streit lagen. Das Urteil für den Teenager: Tod am Galgen. Regisseur Joel Souza erklärte, dass sein Film auf einer historischen Begebenheit beruhe. Man habe damals tatsächlich einen 13-Jährigen gehängt. Der sei, so ergänzte Alec Baldwin, vielleicht das jüngste Opfer der Wildwestjustiz gewesen. Leider irrt er da. Ebenfalls überliefert ist nämlich die Hängung eines 7-jährigen Mädchens. Noch 1944, mitten im Zweiten Weltkrieg, wurde in South Carolina der 14-jährige George Stinney auf dem elektrischen Stuhl getötet. Die Geschworenen hatten nur 10 Minuten beraten. Hauptgrund für die Verurteilung: Stinney war schwarz. Erst 2014 wurde seine Unschuld postmortem anerkannt. Und was die Gegenwart betrifft, bis 2005 wurden in den USA, die sich gerne als Schützer der Menschenrechte ausgeben, 16-Jährige von Richtern und Geschworenen in den Tod geschickt. 16 heißt, nur 3 Jahre älter als Lucas. Zum Glück endet der nicht am Galgen. Sein Großvater Harland Rust überfällt das Kaff und entführt den Jungen aus der Todeszelle. Natürlich kommt die Frage: wieso hat Rust sich nicht früher um seinen Enkel gekümmert? Antwort: der Alte ist ein gesuchter Schwerverbrecher. Zahlreiche Überfälle und Morde gehen auf sein Konto. Ein Anti-Held par excellence. Sein sicheres Versteck hat er verlassen, um das Leben des Enkels zu retten. Mit ihm flüchtet Rust in Richtung Mexiko. Dort, wo keine Strafverfolgung mehr droht. Dankbar zeigt sich der Gerettete allerdings nicht. Im Gegenteil. Bei der Befreiungsaktion, als Rust den Knaben aus der Zelle zerrt, schreit der laut um Hilfe, ruft nach dem Sheriff. Tja, mancher fühlt sich im Gefängnis sicher, selbst wenn es eine Todeszelle ist. Was für eine Metaphorik. Ständig versucht Lucas, seinem Retter zu entkommen. Er will zurück zu seiner Farm, weil der kleine Bruder ihn dort braucht. Er kann nicht begreifen, dass man ihn dort tatsächlich töten will. Noch am selben Tag beginnt die Jagd auf den Fliehenden. Zu den Verfolgern zählt ein Sheriff, der seinen Glauben an Gott und Gerechtigkeit längst verloren hat. Als Verfolger des entkommenen Lucas redet er sich ein, nur seine Pflicht zu erfüllen. Verantwortlich für das Todesurteil sei allein der Richter. Sein Konkurrent hingegen, ein Kopfgeldjäger, glaubt sich selbst berufen, das Werk Gottes zu vollbringen. Man fragt sich, wessen Psyche stärker deformiert ist. Bei ihrer Flucht durchs Grenzland pausieren Rust und Lucas in Ortschaften oder Einsiedlerklausen. Der Armut der Menschen ist so bitter, dass jeder nach der Kopfprämie für die beiden giert. Daher ist allen Gastgebern zu misstrauen. Vielleicht warten sie nur darauf, dich im Schlaf zu überrumpeln, zu fesseln und auszuliefern. Die Kopfprämie verhindert jegliche Solidarisierung, hetzt die Besitzlosen gegeneinander auf. Nochmal, für Sozialschwache war Amerika niemals great. Bleibt noch eine Anmerkung zur Rezeptionsgeschichte. Wie bereits erwähnt, vor 30 Jahren bei The Crow herrschte keine Sekunde Zweifel, dass der Film fertiggestellt und in die Kinos kommen würde, trotz des tödlichen Unfalls. Wahrscheinlich war diese Tragik sogar ein zusätzlicher Kassenmagnet. Bei Rust trat das Gegenteil ein. Viele Kritiker fassten ihn mit der Feuerzange an, spielten seine Qualitäten runter. Schon die Fertigstellung galt manchem als unmoralisch. Die NDR-Rezensentin sprach von einem komischen Gefühl, das einem beim Betrachten des Films überkomme. Eine Emotion, die sich nicht abstellen lasse, und der Kritiker von Kinostart.de konstatierte, Zitat, ob es richtig war, den Film trotz des tödlichen Unfalls fertigzustellen, muss jede Sternchen R für sich selbst entscheiden. Dasselbe gilt für die Frage, ob man sich einen Film ansehen möchte, in dessen Entstehungsprozess ein Mensch ums Leben gekommen ist. Zitat Ende. Willkommen im Hypermoralismus. Was die Autoren solcher Betroffenheitsprosa übergehen, wo produziert wird, da passieren Unfälle. Leider auch tödliche. Die drohen in jeder Fabrik, auf jeder Baustelle, in jedem Kraftwerk, in jedem Labor. Würde ein Hypermoralist deshalb auf Haus, Strom oder Medikamente verzichten? Wohl kaum. Nur will dieser Menschenschlag die Welt auch nicht verbessern, sondern vor allem die eigene Sensibilität ausstellen. Ein genervter Rust-Fan kommentierte im Internet, an alle, die den empörten Zeigefinger erheben, geht heulen. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.